Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Yahya Hassan Bacha, Sie sind in Islamabad. Wie ist die Stimmung bei den Leuten nach den Wahlen, jetzt wo klar ist, dass die Partei der ermordeten Benazir Bhutto die Wahlen gewonnen hat?
Also Stimmung ist hier sehr gut. Wir wissen, dass die PPP von der Familie Bhutto den ersten Platz hat. Auf dem zweiten Platz gelandet ist Muslim League N von der Familie Nawaz Sharif. Ganz abgeschlagen Muslim League Q, wo vom Präsident Musharraf unterstützt wurde. Und ich denke auch sehr wichtig, gerade für die Frage vom Fundamentalismus in Pakistan, dass die fundamentalistische Partei von Fazlur Rahman nur gerade 7 Sitz gewonnen hat. Das ist eigentlich eine Ohrfeige gegenüber den Islamisten.
Sie sagen, die Stimmung ist gut. Redet man da in den Kaffee auf den Strassen über die Wahlen?
Ja, ich denke, überall wird darüber geredet und auch gerade in den Zeitungen haben wir sehr interessante Titel, wie zum Beispiel «Die Türme sind gefallen» und da meint man in erster Linie Muslim League Politiker. Und ein schöner lautmarischer Udo-Titel war «Ein heißer Kampf zwischen Pfeil und Tiger, das Velo hat einen Platten». Da werden also auch die Parteizeichen verwendet, damit man weiss, wenn man auch Stimme gibt. Das ist bei den Pakistanis sehr wichtig, weil sehr viele Leute ja Analphabeten sind. Nicht, dass man am falschen Kandidaten den Stempel draufdruckt. Eine englische Zeitung, englischsprachige Zeitung hat titelt «All the King's Men Gone» und meint mit dem die Kandidaten natürlich von der MLQ, die von Musharraf unterstützt worden sind.
Jetzt sind Sie ja sehr viel unterwegs gewesen, Yahya Hassan Bacha, in den letzten Tagen. Wo sind Sie gewesen? Können Sie ein Beispiel nennen für das, was jetzt da passiert ist?
Wir sind in ganz Islamabad umherangereist, in Rawalpindi. Aber vorher sind wir bereits in Lahore gewesen. Und dort ist ein schönes Beispiel. Wir haben praktisch gegenüber vom Präsident von der Muslim League Q, Chaudhry Sujad Hussain, gewohnt. Und das ist eine Straße, die sehr belebt ist, sehr viel Verkehr. Und einen Tag nachher, das heisst jetzt bei den Wahlen, hat man wollen, das riesige Fest durchführen. Man hat die Straße gesperrt gehabt, damit man dort eine Party machen kann. Und wo man aber dann gemerkt hat, dass die Wahlen eigentlich in die Hose sind, dass man verloren hat, hat man schnellstens all die Tische und Stühle wieder wegtransportiert und die Leute, die noch gekommen sind, dann hat man dann gesagt, gehen Sie doch heim essen, das ist viel besser als hier.
Da ist jetzt eine kleine Verwirrung. Also, wenn man jetzt so verfolgt hat, ein bisschen, was in Pakistan passiert ist. Der Präsident Musharraf hat ja erst noch den Ausnahmezustand verhängt gehabt. Er hat Richter entlohnt gehabt. Jetzt hat es Wahlen gegeben, seine Partei verliert. Er akzeptiert das, hat er gesagt, aber als Präsident will er nicht zurücktreten. Jetzt für Außenstehende ist das vielleicht auch verwirrend. Ist das auch so für die Leute in Pakistan?
Die Wahl in Pakistan ist eigentlich ein grosses Theater. Und in einem Theater sind Rollen festgeschrieben. Hintendurch weiss man, was passiert. Vorne durch, das Publikum weiss noch nicht, was für ein Resultat nachher da ist. Es ist interessant, dass einerseits, das ist richtig, Richter sind entlassen worden. Jetzt hat der Musharraf selber verloren, will aber nicht zurücktreten. Die Forderungen kommen, dass er zurücktreten soll. Ich denke, das neue Parlament wird dann entscheiden, wie es weitergeht. Und das neue Parlament muss natürlich auch der Bevölkerung ein Spektakel zeigen. Und wenn sie kommt, wird es als erstes so sein, dass sie sagen, wir tun die Richter wieder einsetzen. Und der Musharraf wird dem zusagen, er wird unterschreiben, er wird also durch seine Unterschrift bezeugen, dass es ein Fehler gewesen ist. Aber dadurch, dass er eben zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er eigentlich der Verlierer ist, werden die Parteien überhaupt in der Lage sein, mit ihm zusammen als Präsident nachher zu arbeiten.
Ich werde auf Politik nachher noch eingehen, aber etwas, wo man da viel davon geredet hat, ist, dass man Angst gehabt hat vor Anschlägen, dass das eine blutige Sache wird, die Wahlen in Pakistan. Viele sind auch weggeblieben von den Urnen aus Angst vor Gewalt, aber die Wahlen sind jetzt recht ruhig verlaufen. Sind die Leute erleichtert? Haben Sie das erwartet?
Ich denke, da sind wir wirklich sehr erleichtert. Alle haben eigentlich nach all den Anschlägen, die man bis jetzt erlebt hat, gedacht, dass es zu weiteren Anschlägen kommt, zu Selbstmordanschlägen, aber die haben sich mehr oder weniger sehr in ein bestimmtes Gebiet oder nur auf ein bestimmtes Gebiet bezogen. Gesamthaft gesehen kann man sagen, hat Pakistan und die pakistanische Bevölkerung sehr wohl bewiesen, dass sie demokratische Wahlen durchführen können. Und ich denke, ein ganz besonderer Dank geht dann auch an den Mann, wo man im Moment so umstritten anschaut, wo man denkt, der muss abtreten. Das ist nämlich der Musharraf selber, der Präsident, der hinter all dem steht, mit einer starken Haltung auch die Wahlen hat durchführen lassen.
Yahya Hassan Bajwa, zuerst noch etwas zu Ihrer eigenen Biografie. Sie sind ja in Pakistan geboren, Sie sind mit 2 Jahren in die Schweiz gekommen mit Ihren Eltern. Seit 1984 sind Sie Schweizer. Wie häufig sind Sie in Ihrer alten Heimat?
Ich bin eigentlich seit 2001, seit ich mit dem Aufbau von meinem Sozialprojekt von Living Education beschäftigt bin, vermehrt amix in der Schweiz. 2007 bin ich fast das ganze Jahr da gewesen. Ich bin nur in die Schweiz zurück, um meine Familie zu besuchen und vor allem auch wegen meiner Vorlesungen. Sonst, während dem ganzen Jahr bin ich mehr oder weniger hier in Pakistan gewesen.
Sie sind ja aus einem Dorf, das heisst Paran, das ist in der Nähe von Faisalabad, der drittgrößte Stadt von Pakistan, das ist westlich von Lahore, wo Sie vorhin erwähnt haben. Was ist der grösste Gegensatz dort im Alltag zur Schweiz?
Also ich habe gelernt, während dem letzten Jahr, wo ich wirklich sehr intensiv mich mit dem pakistanischen Volk auseinandergesetzt habe, dass ich die wirklich sehr hoch schätze. In der Schweiz kann man das ganze Jahr mehr oder weniger ganz normal unter normalen Verhältnissen arbeiten. Aber hier im Sommer wird das für mehrere Monate so heiß, dass man sich kaum bewegen kann. Dann haben wir 2 Monate Regenzeit. Und gerade in den Dörfern, aber auch in vielen Städten, hat sich gezeigt, dass eben Regenzeit, das heisst auch Schlammzeit, man kann sich kaum bewegen. Das habe ich gesehen letztes Jahr im Dezember während der Wahlen, dass das Leben und auch die politischen Aktivitäten sehr von Kälte und Regen abhängig ist. In Pakistan ist der Winter sehr kalt, vor allem dann, wenn man keine Zentralheizung hat oder wenn einfach der Strom fehlt. 3 Monate kann man also einen Pakistani wegen der Kälte kaum brauchen. Dann haben wir noch einen Monat Ramadan, da wird gefastet. Und in der restlichen Zeit tut man sich von dem ganzen Stress ausruhen und dann auch ab und zu arbeiten.
Wie spürbar ist denn unter diesen Umständen, also Sie haben es so angesprochen, das Stromausfall, Wetter, wie spürbar ist denn zum Beispiel so etwas wie im letzten Herbst Demonstrationen von Anwälten, der Ausnahmezustand, den der Pervez Musharraf verhängt hat?
Also in den meisten Dörfern, wo ich tätig war, hat man gar nichts gemerkt. Man hat wohl von der Ermordung von der Benazir Bhutto erfahren, man war konsterniert gewesen, aber das Leben ist dort wirklich normal weitergegangen. Die Bauern sind beschäftigt mit der Ernte, mit der Sorge, ob sie genug Wasser haben. Ich selber bin ja auch an der Wahlkampagne von Zafar Varej in Rahim Yarkhan im Dezember gewesen und in einem Dorf hat mich ein Veloflicker gefragt, wenn dann jetzt endlich der Ausnahmezustand aufgehoben wird. Und der ist schon seit 10 Tagen aufgehoben gewesen. Also wenn man von Demonstrationen redet, dann muss man schon in eine Großstadt gehen, wie zum Beispiel Faisalabad. Dort sind die Anwälte demonstrieren. Das ist eine mühsame Sache für eine Person, die selber einen Fall im Gericht hängig hat. Da ist wirklich ein Jahr lang, fast alle 10 Tage hat man wieder müssen vor Gericht, weil einfach die Anwälte gestreikt haben. Und ich glaube, und das habe ich auch mit Anwälten diskutiert, eine unzumutbare Situation, vor allem für Menschen gewesen, die angezeigt sind und im Gefängnis sitzen und nicht auf Kaution haben können entlassen werden, weil einfach kein Anwalt da war.
Das Bild da ist ja auch, dass vieles im Alltag nicht so funktioniert, aber gleichzeitig auch, dass der Alltag in Pakistan von Gewalt prägt ist, von Selbstmordanschlägen. Nimmt man das dann wahr, wenn man neben draussen ist? Zum Beispiel in einem Dorf wie Paran?
Also in dem Dorf Paran, wo wir auch Projekt von Living Education durchgeführt haben, dort merkt man eigentlich gar nichts betreffend Gewalt- oder Selbstmordanschläge. Wie gesagt, die sind mehr in dem Grenzgebiet zu Afghanistan. Aber in den Dörfern halten sich die Leute in Trab, indem sie sich gegenseitig anzeigen, sei das wegen Landstreitereien, wegen Wasserrecht. Und dann trifft man sich natürlich wieder vor dem Gericht. Aber das zieht sich dann in die Länge, weil mal kommt der Richter nicht, sondern mal sind die Anwälte am Streiken. Oder wie im Beispiel von Faisalabad ist irgendein hoher Besuch aus Islamabad gekommen und da hat man einfach das Gericht zugemacht, ohne dass die Leute informiert worden sind.
Also sehr ein schwieriger Alltag. Was ist denn das, wenn Sie sind ja viel rumgereist in Pakistan, was ist denn das, was die Leute am absolut meisten beschäftigt?
Ich glaube, bei der Unterschicht kann man sagen, dort geht es darum, wie kann ich überleben, wie kann ich genug Geld verdienen, dass ich meine Familie versorgen kann. Und bei der Oberschicht geht es darum, wie kann ich noch mehr Geld verdienen.
Das klingt nach ziemlich einfache Zusammenfassung. Also es ist vor allem wirtschaftliche Sorgen in dem Sinn. Wie überleben überhaupt, wie Lebensunterhalt?
Ja, ich denke, das ist zwar eine kurze Zusammenfassung, aber mit vielen Leuten haben wir ja in den Interviews auch die Frage gestellt, ja, was bedeutet für sie jetzt Politik? Und die haben dann gesagt, es wird sich gar nichts ändern, ob jetzt die Muslim League an der Macht ist oder PPP an der Macht ist. Für uns ändert sich nichts. Also sie sind wirklich mit dem Überlebenskampf und mit der Teuerung, die wir hier haben in Pakistan, mit dem Problem, dass es mal kein Mehl hat, mal kein Strom hat, mit diesen Problemen sind sie in erster Linie konfrontiert.
Jetzt redet man hier ja in den Zeitungen, dass tatsächlich ein Machtwechsel im Parlament stattgefunden hat, dass Pakistan People's Party von der ehemaligen Premierministerin und am letzten Dezember ermordeten Benazir Bhutto gewonnen hat. Sind Sie auch überzeugt, Yahya Hassan Bajwa, dass sich nichts wird ändern jetzt nach diesen Wahlen?
Was sich ändern wird, sind die Kontonummern von diesen Leuten, die jetzt in der Regierung sind und wo das Geld auch anfließen wird, wenn man das so böse sagen darf. Gross wird sich wirklich nichts ändern, weil all die Parteien haben Versprechungen gemacht, wie zum Beispiel PPP oder auch Muslim League von Nawaz Sharif Gruppe, dass die Teuerung runterkommt, dass alles wieder so billig sein wird wie vor 10 oder 20 Jahren. Und das sind Versprechen, die ganz klar eine Partei gar nicht erfüllen kann.
Wenn Sie sagen, die Preise so hoch, können Sie ein Beispiel sagen, was das für eine Durchschnittsbürger in Pakistan heisst, zum Beispiel im Alltag?
Im Alltag zum Beispiel jetzt der Dieselpreis für einen Liter ist 38 Rupien und nach der Wahl hat man gesagt, dass da der Dieselpreis auf 50 Rupien ansteigt. Das heisst, andererseits, der ganze Transport von Lebensmitteln wird teurer, somit werden auch die einzelnen Lebensmittel teurer.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Sie haben jetzt eben gesagt, das Einzige, was sich wird ändern, ist die Kontonummer von den Partien. Ist das so die Meinung, also dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, ob jetzt der Pervez Musharraf dann noch Präsident bleibt oder nicht? Man weiss einfach, es geht so weiter, wie es immer gegangen ist.
Ja, ich denke, die Wahlen haben einerseits gezeigt, dass Pakistan als Demokratie fähig ist, zu überleben, dass der Musharraf an der Macht ist als Präsident, das wird sehr wahrscheinlich so bleiben, weil er auch heute noch von den Amerikanern ganz klar unterstützt wird. Außer ihm gibt es eigentlich hier in Pakistan niemanden, wo auch der Kampf gegen den Terrorismus, was sehr zentral ist, weiterführen kann. PPP, wie auch Muslim League, alle haben ja sich dem Kampf auch verschrieben. Sie haben in den Wahlen auch immer wieder gesagt, dass sie sich gegen den Extremismus einsetzen. Und da, denke ich, ist auch etwas Wichtiges, dass der Extremismus wirklich jetzt eingeschränkt wird. Dadurch, dass man gesehen hat, dass das Volk keine Extremisten will und auch nur gerade 7 Sitze denen zugestanden haben.
Jetzt ist ja genau das, was im Westen am meisten beschäftigt, ist, dass die Extremisten in Pakistan die Oberhand gewinnen und damit auch die Atommacht Pakistan beherrschen. Ist das überhaupt eine Angst in Pakistan?
Nein, aber die Atombombe ist immer wieder thematisiert worden. Nawaz Sharif von der Muslim League hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er eigentlich in seiner Zeit sich die Atombombe baut und zündet worden. Er ist stolz darauf. Andererseits hat Benazir Bhutto in der letzten Wahlkampagne im Dezember immer wieder darauf hingewiesen, dass ihr Vater der Initiator war von dieser Atombombe. Also die Atombombe ist ein nationales Stolz, ein Heiligtum und die will man auf keinen Fall irgendjemandem abgeben. Und die Angst, die man im Westen hat und immer wieder sagt, ja, Extremisten könnten die Atombombe in die Hand bekommen, das wird eigentlich abgestritten. Auch die Wahlen haben klar gezeigt, dass man Extremisten oder fundamentalistische Parteien nicht will und dass man denen auch keine Stimme gegeben hat.
Jetzt sind die Wahlen gesehen. Die PPP ist jetzt dran, Koalitionspartner zu suchen, eventuell die Partei wahrscheinlich von Nawaz Sharif, also von dem Mann, der Musharraf im 1999 weggeputscht hat. Was passiert dann weiter? Der Musharraf geht ja nicht. Also man wird irgendwie weiterregieren. Was ist denn überhaupt die Agenda? Ist es die Wirtschaft? Ist es Extremismus? Sie haben es angesprochen. Was passiert jetzt?
Die Wahlen sind durch. Jetzt findet seit ein, zwei Tagen auch die Gespräche unter den Parteien statt. Wer geht mit wem? Das ist noch völlig offen. Das wird sich in den nächsten paar Tagen dann zeigen. Wir haben die Möglichkeit, dass PPP mit Muslim League vom Nawaz Sharif zusammengeht. Hier haben wir aber auch Extrempositionen. Die PPP, die sich nicht geäussert hat, ob jetzt die abgesetzten Richter wieder in ihr Amt zurückkommen können, während dem Nawaz Sharif ganz klar gesagt hat, dass seine Priorität, seine Politik, dass die Richter wieder zurückgebracht werden. Also da sieht man, müssen sich die Parteien noch finden. Anders ist natürlich auch die Möglichkeit, dass PPP mit anderen Parteien sich bespricht. Das könnte die MQM sein, das ist eine kleinere Partei, die aber doch auch glaube etwa 18 Sitz gewonnen hat, vor allem im Sindh, wo bei Karachi und Hyderabad. Es ist also noch sehr viel offen und die nächsten paar Tage werden zeigen, was genau dann passiert, was genau politisch passiert.
Und in dieser Zeit geht die Bevölkerung mehr oder weniger wieder zum Alltag zurück?
Ja, das haben wir eigentlich gestern schon gesehen. Der Tag, wo die Wahlen gewesen sind, am Abend, da ist gefeiert worden. Am nächsten Tag hat man eigentlich nichts mehr von dem gesehen. Wir sind auch speziell von Islamabad nach Rawalpindi gegangen, haben dort zwei PPP-Kandidaten besuchen und wollen schauen, ob da auch gefeiert wird, ob da Feststimmung ist. Und es ist ziemlich verlassen gsi. Ein Wahlbüro, dort war ein Mann drin, der am Schlafen war. Das ist die Realität. Das heisst, das Leben geht wieder ganz normal weiter. Strassen sind wieder mit den Pendeln verstopft, die nach Islamabad reinkommen, zum Arbeiten. Also der ganz normale Alltag wieder.
Der Nachbar Indien, dort findet ein grosser wirtschaftlicher Aufschwung statt. Nimmt man das zu Pakistan wahr? Schauen die Leute durch und denken, was machen die anders?
Ich denke, das ist sehr wichtig, dass Indien eine starke Wirtschaft hat und dass Pakistan eben auch ein starker Handelspartner von Indien wird oder auch zum Teil schon ist. Wir tun ja sehr viel in erster Linie nach Indien exportieren und auch importieren. In der Schweiz, wenn man anschaut, da haben wir ja vor allem sehr viele IT-Spezialisten aus Indien, aber auch immer mehr Pakistanis kommen in die Schweiz und tun sich in dieser Marktnische auch breit machen. Ich glaube, der Bauer hier in Pakistan, dem macht der Bauer in Indien nichts aus. Und wenn wir unsere Wirtschaftsbeziehungen stärker tun, dann ist auch die Angst viel kleiner, dass es mal wieder zu einem Konflikt zwischen Indien und Pakistan kommt.
Was haben Sie, Yahya Hasan Bajwa, für Hoffnungen nach den Wahlen für Ihre alte Heimat?
Ich hoffe, dass es friedlicher wird, dass die Menschen ihre Wünsche, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Und ein grosser Wunsch war ja, dass die Wahlen durchgeführt werden, dass sie möglichst transparent sind. Das hat man jetzt gesehen. Was vielleicht noch als ein letzter Punkt zu erwähnen wäre, sind Wahlen, es ist Demokratie, aber es gibt eine ganz kleine Gruppe, das sind etwa 4 Millionen, das sind die sogenannten Ahmadi-Muslime, wo als einzige Gruppe nicht an diesen Wahlen hat teilnehmen können. Aus dem Grund, weil sie sich als Muslime bezeichnen, aber schon seit 1974 ist die Gruppe als eine nicht-islamische Minderheit erklärt worden und die wählen seit 1974 nicht mehr. Das ist also auch ein Bestandteil von dieser Demokratie, von diesen Wahlen, die wir jetzt hier und heute erlebt haben.
Jetzt, wenn Sie das auch ansprechen, das hat ja viel da geheißen, es seien auch Frauen gehindert worden am Abstimmen.
Das ist richtig. Frauen werden auch sehr oft nicht als Mensch wahrgenommen. Darum haben wir ja auch von Living Education das Frauen Büro oder Menschenrechtsbüro für Frauen, das die Schaff geht. Hier setzen wir uns dafür ein, dass die Frauen ihre Rechte bekommen. Wir haben in ganz bestimmten Gebieten haben wir das Phänomen gehabt, wo einfach Frauen nicht haben dürfen wählen. Das ist ein Recht, das sie haben, das der Staat gibt. Aber es sind die Stammesältesten, es sind die Dorfältesten, die gesagt haben, Frauen gehen nicht wählen. Und ich denke, da ist natürlich noch viel Arbeit dahinter, bis auch die Frauen wählen dürfen. Und das zeigt vielleicht auch ganz klar, Demokratieverständnis hier und Demokratieverständnis in der Schweiz, das sind zwei ganz verschiedene Sachen.
wenn sie abends in die Schweiz zurückkommen, nachdem sie länger in Pakistan gewesen sind. Das muss ein riesen Kulturschock sein. Wie gehen Sie mit dem um?
Also es ist weniger ein Kulturschock, sondern es ist in erster Linie ein Magenschock. Wenn ich in die Schweiz zurückkomme, habe ich Magenprobleme. Und wenn ich nach Pakistan komme, habe ich meistens auch Magenprobleme. Was als Kulturschock, aber auch schon innerhalb von Pakistan zu erleben ist, ist der grosse Unterschied zwischen Reich und Arm. In dem Moment fragt man sich sehr oft, was machen die Reichen für die Armen? Und wenn ich in die Schweiz zurückkomme, dort ist natürlich auch der Reichtum da. Auch wenn es ein Lebensstandard ist, wo alle oder viele sich leisten können. Es ist einfach ein riesen Unterschied. Und viele Menschen, die zu uns in die Projekte kommen und dann nachher zurück in die Schweiz gehen, ich denke, die sind dann nachher bessere Schweizer, weil sie es schätzen können, dass sie Strom haben, schätzen können, dass sie Essen haben und schätzen können, dass sie das Recht auf Schule und auf Bildung haben.
Noch ein weiter Weg für Pakistan. Yahya Hassan Bacho, herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.